man verständigen, ja, da weiß man so etwa, wo das ist. Also da kommen wir her, genau. Okay. Ja, was wollen Sie noch wissen von mir?
Familienstand.
Familienstand, verheiratet mit meiner lieben Frau. Dorothea, wo sitzt sie denn? Da sitzt sie. Jetzt extra nach hinten, damit sie nicht vorkommt. Sie will nicht in die Öffentlichkeit. Also wenden Sie sich ihr voll zu. Sie macht die Sachen so im Hintergrund. Genau. Also, verheiratet sind wir seit 31 Jahren. Was wollen Sie noch wissen?
Vielleicht so ein bisschen zur Ausbildung, was Sie für den Hintergrund mitbringen.
Hintergrund, ich bin von meinem ersten Beruf her Bauernsohn. Da habe ich schaffen gelernt. Das war einen Schwaben wichtig. Schaffen. Ja? Denn auf der, in der Landwirtschaft, da arbeitet man immer, solange es Tag ist. Und abends macht man das Licht an. Genau. Dann habe ich so Realschule besucht und dann Wirtschaftsgymnasium. Ich habe mich dann, nachdem ich mit 16 Jahren zum Glauben gekommen bin, im Rahmen der, einer Krankenhausarbeit der Eitlinger Diakonissen, da habe ich einen Anstoß bekommen, bin ich in eine landeskirchliche Gemeinschaft gekommen mit 16 und da wuchs dann so langsam bei den, da gab es immer so Ferienbibelschulen, mein Wunsch, mich mit Theologie weiter zu beschäftigen. Und so habe ich mich dann nach dem Abitur aufgemacht, noch drei alte Sprachen zu lernen, nämlich, man braucht das halt, ja, Latein, ich hatte das nicht am Wirtschaftsgymnasium, und dann Griechisch musste ich lernen und Hebräisch musste ich lernen, so wie der Kollege hier auch, und dann ging es ins Studium nach Tübingen. Dort habe ich dann Theologie studiert. Genau. Danach kam dann das Vikariat, heißt das, und danach, bei uns hieß es damals Pfarrvikariat bzw. Pfarrverweserei. Da stimmt man voll. Nein, Zeit. Nein, da geht es nicht um Verwesen, sondern Verwesen im Sinne von Verwalten. Genau. Und seither bin ich eigentlich immer in der Seelsorgeausbildung und in der Lebensberaterausbildung unterwegs. Momentan ist es so, dass ich mit 50%, das mache ich jetzt schon seit 12 Jahren so, mit 50% bin ich in einer Kirchengemeinde als Pfarrer tätig, so wie der Kollege hier auch, wahrscheinlich 100% hier, nehme ich an, ich bin es nur halb. Wenn ich dort bin ich ganz da, aber ich bin nicht immer dort. Und ansonsten bin ich 100% freiberuflich tätig. Und da mache ich diese Seelsorgeausbildung, Bildungsinitiative, dann die Lebensberaterausbildung, dann mache ich so Coachings, Führungskräftetrainings, habe eine Praxis für Psychotherapie, wo ich einzelnen Menschen helfe, habe ein Erziehungsprogramm geschrieben, wo ich Sozialpädagogen, Psychologen und so weiter gerne ausbilde, damit sie mit Eltern solche Erziehungstrainings durchführen, damit das gelingt. PEP for Teens heißt das. Und ansonsten mache ich Vorträge, Seminare und was alles halt so kommt und was der Kalender, der Terminkalender zulässt. Genau.
Haben Sie auch Kinder?
Wir haben auch Kinder, jawohl. Jetzt können Sie schon was lernen zum Thema Seelsorge. Er fragt mich wie? Haben Sie Kinder? Meine Antwort? Ja.
Nicht
viele. Sie haben eine offene Frage gestellt. Nur die B-Fragen sind offene Fragen. Dann kriegt man mehr raus. Ja? Also wenn Sie... Bitte?
Warum haben Sie Kinder?
Warum? Ja, sehr gut. Jetzt wird es interessanter. Sie sind auf einem guten Weg. Natürlich, finde ich super. Also warum haben wir Kinder? Sagen wir mal so, weil wir welche wollten. Ich wollte 10, meine Frau hat gesagt, das machen wir eins nach dem anderen. Und bei 4 war dann Schluss. Also 4 Kinder haben wir. Und da ist die Älteste, die ist 27 Jahre alt, die zweite ist 26, die dritte ist 25, oder wird sie 25? Bitte? Sie wird 25 und der Sohn, das ist der vierte dann, der ist 23 zurzeit. Genau. Innerhalb von 4,5 Jahren hat das meine Frau über die Bühne gebracht. Und ich war immer viel unterwegs. Und dann sagte meine Frau immer, wenn man sie gefragt hat, wie geht's dir denn, wenn dein Mann nicht da ist? Ich bin eine glücklich verheiratete, alleinerziehende Mutter. So war das etwa damals. Genau. Jetzt wissen Sie es.
Vielen Dank.
Und warum, wissen Sie auch. Wir wollten. Wir haben echt gewollt. Ja? Es gibt Leute, die wollen nicht. Bitte? Wegen trotzdem welche. Ja, natürlich. Das ist uns auch passiert. Also nicht mir, aber eine unserer Töchter, als die 16 Jahre alt war, sagte sie sich los von dem ganzen frommen Elternhaus und hatte einen Freund, schlief mit diesem Freund und sie wurde schwanger. Und dann teilte sie mir das zumindest an einem Karfreitagmittag mit. Ja, es war zur Todesstunde Jesu. Es war eine Sache für sich, sage ich mir. Ja, eine Sache für sich. Und deshalb haben wir mittlerweile auch einen 9-jährigen Enkel. Genau. Und jetzt im Juli heiratet Mama und Papa von diesem Buben. Heiraten sie. Genau. Der Enkel hat langfristige Arbeit geleistet. Um die wieder zusammenzubringen. Genau. Was wollen Sie noch wissen? Reicht jetzt. Gut, gehen wir zum Thema.
Was? Studium
oder
Beruf oder, bitte? Oder was machen die Kinder alle beruflich? Oder
beruflich?
Oder studieren sie?
Die älteste Tochter mit 27, die hat eine Ausbildung gemacht zur Hauswirtschafterin und hat während der Ausbildung ganz früh gemerkt, dass es für sie nicht gut ist, wenn sie unter jemand arbeitet. Und dass jemand unter ihr arbeitet, kommt auch nicht gut. Deshalb arbeitet sie freiberuflich. Sie ist freiberufliche Hauswirtschafterin und macht allerlei Gartenarbeit, Hauswirt, also alles im Haus. Sie putzt, sie bügelt, sie versorgt Kinder und hat da Kunden, ja, und macht das dann bei denen. Und wenn sie wieder neue Kunden sucht, dann druckt sie wieder so 300 Flyer aus und geht in ein Wohngebiet und verteilt das und dann hat sie schon wieder Kunden. Geht rasend schnell. Man glaubt nicht, wie hoch da der Bedarf ist. Die zweite, die arbeitet momentan als Sekretärin. Sie ist Bankerin von der Grundausbildung aus und bereitet sich gerade vor, hofft, dass sie da noch weiter lernen kann und mehr im Bereich von Beratung einsteigen kann. Die dritte Tochter, die ist jetzt in der Endphase des Studiums der Psychologie in Greifswald, ist sie da unterwegs und wird dann nächstes Frühjahr, also 2013, angeblich fertig. Ich frage sie immer, wie lange geht's noch? Papa, ich hab's bald, sagt sie dann. Genau. Und der vierte, der Sohn mit 23, der studiert auch Musik. Der studiert Kontrabass in der Musikhochschule in Stuttgart und Klavier. Ja? Kontrabass und Klavier. Wir wachen mit tiefen Tönen auf und können gelegentlich mit tiefen Tönen einschlafen.
Dankeschön.
Bitteschön. Jetzt aber.
Herr Feser, wir haben gewusst, dass Sie das selber können. Und das war doch erstmal schon ganz klasse, dass Sie sich selber vorstellen. Wir kennen Sie nicht anders. Wir haben ihn auch so kennengelernt, dass er sich selber vorstellt. Man muss Sie gar nicht groß fragen. Aber ich habe trotzdem noch eine Frage. Zwei Therapeuten gehen im Park an einem See spazieren. Ein Mann im Wasser schreit verzweifelt um Hilfe. Die Therapeuten gehen unbeeindruckt weiter. Der Mann schreit weiter um Hilfe. Keine Reaktion, meinte eine Therapeut zum anderen. Das wurde aber auch Zeit. Endlich hat er sein Problem erkannt. Was machen Sie sich dafür Gedanken?
Also, bei solchen Dingen reagiere ich in der Regel als Bauernbub. Und dann springe ich rein und versuche den Menschen zu retten. Was ich absolut hasse, ist rumtherapieren. Wissen Sie, mit einer, das heißt mal ein bisschen sehr zugespitzt, Birkenstock-Sandalen-Mentalität. Ja? Rumlabern und sich dann einmal von den Kassen bezahlen lassen. Das hasse ich. Aber es gibt auch in dem Berufsstand sehr gute Therapeuten, ja? Die ihr Handwerk sehr gut verstehen, selbst wenn sie jetzt nicht Christen sind oder so. Die finde ich wieder gut. Bitte schön. Okay, also, dann gehen wir zum Thema. Die Macht der Gedanken. Das soll ein kleiner Diskurs sein, ein kleiner Durchgang werden zu dieser Frage, wie hängt denn das zusammen? Die Gedanken, die wir uns machen und die Gefühle, die wir haben und wie können wir auch auf unsere Gedanken hinarbeiten, dass sie uns manchmal weniger plagen. Wir machen uns in der Regel, zum Beispiel viele Menschen, viel zu viele Gedanken. Die Hälfte würde schon reichen. Und dann, bei diesem Thema spielt auch eine Rolle, häufig, in der Regel wiederum viele Menschen, pflegen einen fürchterlich schlechten Umgang mit sich selber. Nicht, dass sie sich nicht duschen, das würden ja andere auch noch merken. Aber sie müllen sich mit Selbstgesprächen zu und ziehen sich nach unten durch ihre Gedanken. Sie müssen sich mal nur vorstellen, haben Sie sich heute schon mal geärgert? Wer hat sich heute schon mal geärgert? Na, scheint doch weit verbreitet zu sein hier. Ja? Also, ich weiß nicht, über was Sie sich geärgert haben. Aber oft geht dann so ein Ärger damit aus, dass man sich selbst Vorwürfe macht. Warum hast du das jetzt? Wie kommst du denn dazu, dass du... Und dann ärgert man sich plötzlich über sich selber. Und dann findet man sich selber so trostlos, so negativ, so kindisch oder so dumm oder irgendetwas. Dann haut man sich in die Pfanne nacheinander. Kennen Sie das? Jetzt nehme ich mal an, dass einige von Ihnen ja bewusst als Christen unterwegs sind. Geht Gott so mit Ihnen auch um? Wie Sie manchmal mit sich selber umgehen? Wissen Sie, Sie haben sich vielleicht einen richtigen Fehler geleistet, so einen Bock geschossen oder sowas. Und jetzt verzeiht Ihnen der davon betroffen ist. Gott hat Ihnen auch schon verziehen. Aber wer verzeiht sich nicht? Sie verzeihen sich womöglich selber nicht. Und dann wird wieder der Umgang mit sich selber hundsmiserabel. Ist nicht in Ordnung. Weil wir sollten wenigstens in unseren Gedanken so mit uns selber umgehen, wie Jesus mit uns umgeht. Und was wissen wir von ihm her, wie er mit uns umgeht? Was wissen wir da? Geduldig, liebevoll, barmherzig, ja, bitte? Barmherzig und gnädig ist der Herr, haben wir ja solche Formulierungen, auch in unseren Gottesdiensten und so weiter. Wir nehmen es aber oft nicht so ernst. Gott pflegt einen ganz anderen Umgang mit uns, als wir mit uns. Und diese Gedanken, die uns so selber plagen, die machen uns das Leben oft schwer. Der meiste Stress, den wir erleben, der kommt nicht objektiv aus der Vielzahl der Dinge, die wir tun. Wenn wir vieles tun, dann kann es genauso gut guter Stress sein, Eustress. Sondern dann wird es für uns zur Sorge, dann wird es für uns zum Distress, zum krankmachenden Stress, wenn wir in unserem Kopf uns blöde Normen setzen, Maßstäbe geben, die wir nicht einhalten können. Aber dann messen wir uns ständig daran, und sind die Verlierer. Darf ich mal so die den Haushalt machen, fragen, wer von Ihnen bügelt die Unterwäsche und räumt sie in den Schrank? Ja, wer bügelt die Unterwäsche und räumt sie in den Schrank? Machen Sie. Ja, okay. Schade, dass Sie nicht im Schwabenland wohnen. Ja? Eine hundertprozentige Hausfrau.
Ich lebe allein, ich habe auch die
Zeit dazu. Ja, da können Sie sich den Luxus leisten. Jetzt, was macht eine 90-prozentige Hausfrau?
Sie faltet sie.
Bitte?
Sie faltet sie nur.
Also sie legt sie nur zusammen. Sie wäscht sie, hängt sie auf zum Trocknen oder tut sie in den Trockner, holt sie raus, legt sie zusammen und tut sie in den Schrank. Was macht eine 80-prozentige Hausfrau? Also sie wäscht die Wäsche, sie trocknet sie.
Und nimmt sie nach und nach von der Leine, um sie zu tragen.
Jede im Haushalt holt, jeder im Haushalt holt sich aus dem Korb oder von der Wäscheleine immer dann, wenn er braucht. Ja, das ist 80%. 70% die Ausfahrt. Was macht die Müllwäsche? Keine Ahnung. Sie wäscht immer nur dann, wenn niemand mehr was hat. Und gelegentlich kauft sie zu. Sicher? Ja, klar. Eine 60%ige Hausfrau. Was macht die? Bitte?
Einwegwäsche.
Nein, sie gibt die Parole aus, tragt, solange es geht. Eine 50%ige Hausfrau, was macht die? Genau, die sagt ihren Familienangehörigen, dreht einfach um. Es gibt auch noch 40%.
Tauscht untereinander.
Ja, ganz so schlecht ist nicht. Aber die können dann sagen, lüftet es einfach aus. Und jetzt ist die Frage, welche dieser 100%igen bis 40%igen Hausfrauen, wenn sie Christin ist, kommt in den Himmel und welche nicht?
Alle.
Nee,
alle nicht.
Alle.
Alle, die daran glauben.
Kommen sie zum Himmel oder kommen sie nicht? Also die 100%igen, da hätten sie den Eindruck, die kommen auf jeden Fall, oder?
Das denke ich nicht.
Kommen sie nicht in den Himmel?
Ich möchte ja.
Möchten sie oder kommen sie hin?
Ich denke, ich komme.
Sie denken, sie hoffen?
Ich denke.
Sie denken.
Aber nur
geprügelt. Nur geprügelt, also gut. Schauen Sie mal, allein jetzt mal dieses, ist ein witziges, karikiertes Beispiel. Aber oft sind es genau diese Dinge, die uns im Kopf sind. Sehen Sie, Sie sagen, ich lebe alleine. Ich kann mir das leisten, meine Unterwäsche sauber zu bügeln und den Schrank einzuräumen. Jetzt stellen Sie sich vor, da ist eine Mutter von 3 kleinen Kindern, die daheim gelernt hat, wenn dein Mann mit dir zufrieden sein soll, dann bügelst du die Unterwäsche und räumst sie ein. Wissen Sie, was mit der passiert? Die kommt so unter Druck, diese Frau, dass selbst wenn sie Christin ist, dass der Druck sie erdrückt. Sie betet, Herr, hilf mir. Aber sie nimmt sich selber die Hilfe wieder weg, weil sie so gedanklich von dem, was sie von sich selbst erwartet, in einen unglaublichen Stress kommt. Das ist die Macht der Gedanken. Das sind nämlich die Gedanken, die Sätze, die wir im Kopf haben. Von unserem Papa, von unserer Mama oder von sonst jemand.
Habe ich aber nicht von meinem.
Haben Sie nicht?
Oder habe ich das nicht? Nein.
Wo haben Sie es denn her?
Ich könnte es Ihnen, ich weiß nicht, ob ich das mal sagen soll. Als kleines Mädchen hatte meine von meinem Vater die Stiefmutter gesagt, aus der Helga wird nie was Vernünftiges. Ich habe mit meinem Nachbarn schon darüber gesprochen. Und sowas kann das auslösen.
Ach sicher. Und jetzt haben Sie da einen Satz gehört als Kind. Also,
ja, das habe ich selber gehört.
Natürlich, aus der Helga wird nie etwas.
Bitte?
Aus der Helga wird nie etwas. Ja. Und das löst es aus in einer kleinen Helga.
Ja.
Also sie tut jetzt alles, um es recht zu machen.
Ja. Ja,
dass aus ihr etwas wird,
ja,
das kann ein Motiv sein.
Ja, das ist,
genau, und dann ist es eine Prägung wieder aus der Kindheit, die mit mir geht, die mir solche Sätze in den Kopf geben und die mir jetzt aber, wenn ich dann mitten im Leben stehe, womöglich viel Stress machen. Übrigens, das haben wir es ein bisschen so von den Frauen gehabt. Das ist bei den Männern ja genau das Gleiche. Das sind oft nur die Themen andere, ja. Zum Beispiel, wenn ein Mann eine Werkstatt hat, ja, eine Werkstatt, kennen Sie das, Werkstatt, so haben Sie auch, gell? Im Schwabenland hat jeder seine Werkstatt. Ja. Jetzt, bei einem 100%igen Mann, wie sieht es in der Werkstatt aus? Also da können Sie auf dem Fußboden Mittagessen, ohne Teller, ja, und es passiert nichts. Und die Werkzeuge, die hängen an der Wand, an einer Holztafel und die sind weiß umrandet. Und immer dann, wenn er von der Arbeit heimkommt und die Gefahr sieht, dass er sehr stressig in der Wohnung zugehen könnte mit Frau und Kind, geht er zuerst in seine Werkstatt. Und hat das Gefühl, dass es doch ein leichtes Abbeben gegeben haben muss und geht von Werkzeug zu Werkzeug und schiebt es nochmal exakt in die richtige Ausrichtung. Ja. Also ich finde jetzt auch das Runtersteigern, verstehen Sie? Und dann gibt es halt auch 50-prozentige Männer mit ihrer Werkstatt oder 40-prozentige, die kaufen auch ständig Werkzeug zu. Ja. Weil sie das andere nicht mehr finden. Das ist sozusagen völlig egal, an was wir es festmachen. Wir plagen uns oft mit unseren eigenen Gedanken und das ist richtig Mist. Schauen wir es uns mal von der Bibel her an. Das wussten die Alten in der Antike schon längst, dass das nicht gut geht. Ja? Und dass man sich mit seinen eigenen Gedanken fürchterlich plagen kann. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Und da steht dieses griechische Wort nous und meint Verstand, Denken, aber auch bis hin zur Sinneswahrnehmung. Da empfiehlt der Apostel Paulus, es ist gut, wenn du von Christus her denkst. Wenn du dein Leben von Christus her siehst und beurteilst und von Christus her deinen Alltag angehst. Wenn du deinen Alltag angehst von Papa, Mama, von Oma, Opa, Tante oder wer es auch immer war früher, dann kommt es nicht gut. Besser ist es, von Christus her das eigene Leben sehen. Und dann die Gedanken so ordnen, wie sie von Gott her gemeint sind, im Blick auf mich. Gleiches aber nochmal in Epheser 4, 23. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Wieder, nous, das gleiche Wort. Und dann, 2. Korinther 10, Vers 5, und nehmen gefangen alles Denken, Noemata heißt das, das meint die Gedankenmächte, in den Gehorsam gegen Christus. Ich würde, wenn ich übersetzen würde, dann würde ich wahrscheinlich diesen Begriff Noemata heute mit Paradigma übersetzen, Paradigmen. Jeder von uns hat mindestens eins, meistens zwei, drei Paradigmen. Was ist ein Paradigma? Stellen Sie sich mal vor, da ist ein vielleicht 22-jähriger junger Mann. Klasse Kerle, der hat aber ein großes Problem in seinem Leben. Er ist nur 1,51 Meter groß. Wenn der Kleidung kauft, wo muss der hin? Kinderabteilung. Wenn der Schuhe kauft, Kinderabteilung. Und das hat er schon ganz früh gelernt in seiner Teenie-Zeit. Wenn irgendwas schief geht in seinem Leben, warum geht es schief? Weil er 1,51 groß ist. Ja. Seine Freundin verlässt ihn. Warum verlässt sie ihn? Nicht, weil er vielleicht blöd ist oder sowas, sondern weil er so klein ist. Warum kritisiert ihn der Chef ausgerechnet ihn jetzt? Weil er so klein ist. Das ist ein Paradigma. Und so haben wir alle solche Paradigmen. Zum Beispiel, ich bin aufgewachsen als Bauernsohn, habe ich ja gesagt. Und bei uns daheim war es so, mein Vater, der las ganz gelegentlich mal etwas. Ja? Die Losung bei uns war, bei uns wird geschafft, aber nicht unbedingt gelesen. Das habe ich in meiner Schulzeit konsequent umgesetzt. Ich habe nur gelesen, was ich unbedingt lesen musste. Ja? Und sonst nichts. Bis zum heutigen Tag. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Roman wirklich bis zum Schluss fertig gelesen. Das kriege ich nicht hin. Da ging immer verbeugte Zeit. Meine Frau, die liest einen Roman nach dem anderen. Wenn der Urlaub ist, dann muss ich mich gar nicht mehr um meine Frau kümmern. Sie liest und liest und liest. Und guckt Kirchen an und solche Sachen. Ja? Und jetzt ist es so. Da bin ich ins Studium gekommen. Und dann hatte ich aber mein Paradigma hat mich voll, wie soll ich sagen, konfrontiert. Da waren Mitstudenten, ich weiß nicht, auf welchem Gymnasium Sie waren. War das ein allgemeinbildendes oder humanistisches Gymnasium? Ganz normales allgemeinbildendes Gymnasium. Ein belesener junger Student. Ich Bauernsohn. Jetzt höre ich den reden. Wissen Sie, wie es mir geht? Da sage ich jetzt lieber nichts. Und dieses Paradigma hat mich verfolgt während meines ganzen Studiums. Später dann war ich eingeladen bei uns heißt es Pfarrkonvente. Wie heißt es bei euch auch? Pfarrkonvente? Ja? Um über Seelsorge zu referieren. Da referiere ich über Seelsorge. Und wenn man einen Vortrag macht bei Pfarrkollegen, das ist das Schlimmste, was es gibt. Weil die das immer besser wissen. Ja? Und dann konnten die mit Fremdwörtern um sich werfen. Dann konnten die klug formulieren. Die konnten sich immer profilieren. Und ich dachte immer nur, du bist doch ein Bauernbub. Paradigma. Verstehen Sie das? Mittlerweile habe ich es überwunden. Ja? Es hat eine Zeit lang gebraucht, jetzt habe ich das Problem nicht mehr. Ich lese zwar immer noch nicht, aber ich fühle mich durchaus informiert. Ja? So. Das sind so Dinge, die uns begleiten. Ich weiß nicht, was Ihr Paradigma ist. Hier meint Paulus, pass auf, vieles deines Denkens geht diesen Prägungen entlang, diesem Paradigma entlang. Und deshalb ist es gut, wenn man das mal für sich entdeckt. Nochmal ein schöner Hinweis aus der Bibel, hier aus den Apokryphen, das ist also zum Leben hilfreich, fürs Heil ist es nicht viel nützlich, aber wenn es um die Lebensbewältigung geht, hervorragend, Sirach 30. Gib dich nicht der Traurigkeit hin und plage dich nicht selbst mit deinen eigenen Gedanken. Denn ein fröhliches Herz ist des Menschen Leben und seine Freude verlängert sein Leben. Das weiß man heute wissenschaftlich. Menschen, die viel lachen, tun sich richtig schwer, früh zu sterben. Da gibt es sogar Humortherapie. Ja? Das ist ein eigener Therapieansatz, dass man Menschen wirklich auch in die humorvolle Selbstwahrnehmung führt. Über sich selber lachen zu können, das ist sozusagen eine höhere Schule, die ich bis heute noch nicht beherrsche. Denn ein fröhliches Herz ist das Menschenleben und seine Freude verlängert sein Leben. Genauso. Ermuntere dich und tröste dein Herz und vertreibe die Traurigkeit von dir. Da gibt es die Idee, dass man Trauergefühle offenbar kontrollieren kann, vertreiben kann. Das ist tatsächlich so. Ich hatte mal die Frau, wie alt war sie da, Ende 40, eines Predigers bestattet. Wir kannten uns schon lange. Sie ist an Krebs gestorben. Und sie war nach 6 Wochen besucht mit diesem lieben Kollegen. Und dann hat er seinen Dienst wieder voll aufgenommen. Er hat wieder Besuche gemacht, gepredigt, Bibelstunden gehalten und alles, was es so gibt. Und dann frage ich ihn, sag mal, wie geht's dir denn? Wie erlebst du denn jetzt diese Trauer um deine Frau? Da sagt er, du, da habe ich was ganz Tolles gefunden. Und dann sagt er, was denn? Weißt du, manchmal bin ich montags dann in meinem Büro, montagvormittags, und dann will die ganze Trauer über mich zusammenschlagen. Und da sage ich mir dann, jetzt nicht, Mittwoch ist wieder dran. Denn mittwochs um 16 Uhr und samstags um 16 Uhr gehe ich auf den Friedhof. Und da stehe ich am Grab meiner Frau und da darf alle Trauer kommen. Da weine ich, da rede ich, da schimpfe ich, da bin ich in der Klage mit Gott. Da lasse ich alles zu, was mich umtreibt. Ab 18 Uhr aber erst wieder am Mittwoch. Das fand ich stark. Und tatsächlich ist es so, wenn man genügend Gefühlskontrolle, Selbstwirksamkeit an dieser Stelle im eigenen Leben erworben hat oder auch lernt, und das kann man immer lernen, dann lassen sich viele solche beschwerenden Gedanken durchaus kanalisieren, dass sie mich nicht immer plagen und dann kann ich sie auch vertreiben. Denn die Traurigkeit tötet viele Leute und dient doch zu nichts. Jetzt ein wunderschönes Wort. Eifer und Zorn verkürzen das Leben. Und Sorge macht alt vor der Zeit. Sorge, das ist sozusagen, das ist die Sporthalle für klüge Gedanken. Ja? Sorgen ist sozusagen, ich lasse alle meine Gedanken freien Lauf und dann sorge ich ohne Ende. Wissen Sie, was Sorgen eigentlich heißt? Sorgen heißt, wenn ich in die Zukunft hineinsehe, ich will jetzt wissen, wie es bis morgen Abend gegangen sein wird. Haben Sie schon mal probiert? Man kommt nicht weit. Man kriegt es nicht raus. Dann weiß man, wie es bis morgen Abend gegangen sein wird. Frühestens morgen Abend. Und dann ist es morgen Abend, ich weiß, wie es gegangen ist, aber dann kann man es nicht glauben, dass es so gegangen ist. Ja? Und dann sorgt man gerade wieder weiter, nur rückwärtsgewandt. Und die rückwärtsgewandte Sorge geht dann so, jetzt möchte ich nur wissen, wie es gegangen wäre in. Sorge, in beide Richtungen, in die Vergangenheit und in die Zukunft. Jesus macht diesen Sorgengedanken, den Garaus, ja? Er sagt, sorgt nicht für den morgigen Tag. Der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Gott bringt dich durch, heißt das. Und wir können das so in Sorgen kommen, ja? Und schaffen es nicht. Da habe ich für mich auch entschieden, wenn ich anfange zu sorgen, und manchmal kommen ja auch solche Gedanken, dann halte ich mich an den, der tatsächlich weiß, wie es morgen Abend gegangen sein wird. Dann wende ich mich im Gebet an Jesus und sage, Herr, du weißt das, jetzt bin ich gespannt, wie es wird. Solche Formen darf man dann lernen und dann mit seinen Gedanken anders umgehen. Und das letzte Wort hier, das gefällt mir noch am besten. Ein Herz, das heiter und beim Mahl fröhlich ist, sorgt für gutes Essen. Wenn die Leute Trübsal blasen, schmeckt nichts. Kennen Sie das, wenn die regelmäßig kochen? Ja, wenn die Kinder sauer sind und aus der Schule kommen, schmeckt es nicht. Wenn aber die Kinder fröhlich drauf sind, essen die sogar Spinat oder sowas. Jetzt, wir haben in der Bildungsinitiative, gerade auch in diesen Ausbildungsseminaren, wo die sind ja nicht nur für Seelsorge gemeint, diese Seminare, sondern die sind für alle Menschen gemeint, die für sich mehr wissen wollen, wie der Mensch tickt. Das kann man in der Seelsorge anwenden, das kann man aber auch in anderen Diensten der Gemeinde, das kann man aber auch für sich oder im Umgang mit anderen Menschen überall wunderschön anwenden. Und da haben wir immer eine ganzheitliche Sicht. Wir beginnen immer bei der Überlegung, wie geht es denn einem Menschen körperlich? Ja, was treibt ihn da um? Und gerade die Gedanken, die wirken sich ganzheitlich aus, haben wir ja gerade gesehen, ja. Auch auf den Körper. Wenn ich viel sorge, wissen Sie, was dann für physiologische Reaktionen in mir passieren? Genau die gleichen bei Angst. Oder wenn ich in fürchterlichen Stress komme, ist genau die gleiche Reaktion. Stresshormone überfluten meine Gefäße. Ja, beim Sorgen zum Beispiel. Also, das wirkt sich auf die Gefäße aus. Folglich, gucken, wie geht es einem Menschen körperlich? Denn Grübelgedanken, schwere Gedanken wirken sich darauf aus. Verhalten und Erleben, das ist das psychologische Erleben eines Menschen. Auch da wirkt sich das aus, je nachdem, was ich denke, so fühle ich mich und so verhalte ich mich. Aber auch manchmal lässt sich das auffinden, schon in der Biografie, dass ich auch da schon viel gegrübelt habe, schon viel Sorgen erlebt habe bei den Eltern oder so. Und dann wundert es mich nicht, warum ich jetzt selber auch wieder so stark hier drin bin. Manchmal belasten diese vielen Gedanken auch die Beziehungen, die ich zu anderen Menschen habe. Und es belastet eben oft auch meine Glaubensbeziehung zu Gott. Weil ich dann in der Sorge bin und dann zum Beispiel keinen Ausweg weiß. Und dann kommt das Sorgengebet. Ich liebe die Sorgengebete. Kennen Sie, wie das geht? Wenn ich ein Sorgengebet spreche, dann geht es so. Herr, lass es bloß funktionieren. Kennen Sie das? Ja, da beschwört man Gott geradezu. Das ist ein Sorgengebet. Das Anti-Sorgengebet, das geht anders. Herr, ich habe gemacht, was ich kann. Jetzt bin ich gespannt, wie du es machst. Ja, da kann ich loslassen. Also es ist immer, Gedanken sind immer etwas, das uns ganz betreffen. Jetzt, wo denkst du? Es denkt ja im Kopf. Im Alten Testament, da denkt es wo? Wo denkt es im Alten Testament? Wo denkt der Mensch?
Herz.
Im Herzen, er denkt nicht im Kopf, er denkt immer im Herzen. Da steht nicht, in meinem Kopf denke ich so und so, sondern in meinem Herzen sprach ich so und so und so. Im Herzen ist jeder alttestamentliche Mensch der Sitz des Denkens. Heute wissen wir, das Denken findet statt in unserem Gehirn. Das kann man ja heute sogar fotografieren. Es geht ja noch weiter. Man kann mit Gedanken heute Maschinen steuern. Querschnittsgelähmte Menschen können heute teils gehen durch Apparaturen, entweder durch Mechanik, die man mit Motoren und so weiter ansteuert. Und da kann ein Mensch sich vorstellen, wie er jetzt aufsteht und geht und mit Training und Übung und der Computer lernt da immer weiter, steht der Mensch tatsächlich auf und kann erste Schritte wieder gehen. nur durch die Kraft seiner Gedanken. Warum ist das so? Weil jeder Gedanke, den wir haben, jedes Gefühl, das wir haben, jedes Vorhaben, das wir haben, kann man im Gehirn fotografieren. Das kann man nicht direkt fotografieren, was wir denken. Aber wenn wir zum Beispiel unsere Hände bewegen, ja, dann ist hier oben in einem bestimmten Bereich ganz viel Aktivität. Arme und Hände bewegen ist immer hier. Ja. Das ist so bei jeder Mensch. Das hat man schon früh herausgefunden. Denn da hat man gemerkt, wenn Menschen hier eine Kopfverletzung hatten, zum Beispiel, dann konnte er vielleicht seine Hand nicht mehr bewegen, war gelähmt, obwohl da überhaupt nichts war. Und dann schloss man drauf, dass wahrscheinlich dieser Gehirnbereich die Muskeln dieses Arms steuern. Jetzt sind die kaputt, da oben diese Nerven, und drum ist zwar der Arm da, die Muskeln sind da, aber es wird nichts mehr angesteuert. So ist das halt. Und so findet also das Denken in unserem Kopf statt. Und dieses Denken ist oft wieder abhängig von einem funktionierenden Stoffwechsel in unserem Kopf. Wir haben hier so Nervenverbindungen schematisch dargestellt und da links haben wir so eine Synapse. Ich erkläre das jetzt nicht im Einzelnen, das ist nicht das Thema von heute Abend. Aber in unser Denken funktioniert so, da gibt es einen elektrischen Impuls. Und dieser elektrische Impuls wird tatsächlich geleitet, dieser Bahn entlang, aber beim Übergang zur nächsten Nervenzelle und deren Bahnen wird dieser elektrische Impuls umgewandelt in einen biologisch-chemischen Vorgang. Nämlich, wenn der elektrische Impuls ankommt, schüttet diese Synapse dann Neurotransmitter aus. Botenstoffe, haben Sie schon mal gehört. Oder zum Beispiel Serotonin, haben Sie schon mal gehört, dieses Wort. Ja? Serotonin, das ist ein Botenstoff. Und darin gibt es hunderte von solchen Botenstoffen, die in unserem Gehirn dann an dieser Stelle eine Funktion erfüllen, eingelagert in solche Taschen, wie man das da links sieht. Und wenn die genügend ausgeschüttet sind und wenn auf der Gegenseite genügend aufgenommen wurden, dann gibt es da wieder eine chemoelektrische Reaktion und das leitet den Impuls wieder weiter. Und es geht rasend schnell in unserem Kopf. Wenn aber der Stoffwechsel zum Beispiel in der Synapse nicht wirklich gut funktioniert, was passiert dann? Dann kommt da zwar sozusagen ein Gedanke an, aber der geht nicht weiter. Ich sage mal ein Phänomen, kennen Sie alle. Sie haben bestimmt auch schon erlebt in Ihrem Leben, dass Sie sich einen Tag lang richtig verausgabt haben. Zum Beispiel Gartenarbeit oder, weiß ich, gibt es hier Wald? Gibt's hier Wald? Waldarbeit, ja, Holz machen. Ich mache liebend gerne Holz, ja, das ist mein Hobby. Holz machen. Und wenn man dann einen ganzen Tag mit der Motorsäge, das mache ich dann immer, mit der Motorsäge stehe ich dann da und zerlege diese Stämme und habe immer noch Helfer und so, da bin ich abends, wissen Sie, wie man sich da fühlt? Ja? Das ist dann nicht immer nur wohltuend, diese Müdigkeit, ja? Da ist man einfach nur fertig. So, und jetzt habe ich Durst. Und ich sitze so ein bisschen bequem auf dem Sofa. Ich habe Durst und niemand ist da, der mir jetzt das bringen könnte. Kennen Sie das Thema? Ja, ich bin blöd. Weil ich habe Durst, aber jetzt müsste ich ja meinen ganzen Apparat in Gang setzen. Ja? Dann gebe ich mir sogar den Befehl, komm, geh und hol dir was. Da tut sich nichts. Ja? Da tut sich nichts. Und sobald meine Frau in die Ecke kommt, bin ich wieder glücklich, weil die bringt mir das. Ja? Oder ein Kind oder so. Ja, da muss ich nur genug jammern. Dann bringt auch ein Kind mir wieder was zu trinken. Und schauen Sie, wenn ein Mensch depressiv ist beispielsweise, dann gibt es einen Bereich in seinem Gehirn hier vorne, der schaltet sozusagen regelrecht ab, weil irgendwo in einem anderen Bereich im Serotoninsystem eine Stoffwechselstörung ist. Und dann kann dieser Mensch die Dinge nicht mehr positiv sehen. Das sieht nur noch negativ. In der einen Hälfte denkt man positiv, dann denkt man negativ. Und da, wo man positiv denkt, diese Seite wird abgeschaltet. Wie Knopf aus, runterfahren. Und dann sieht man alles nur noch zweifelhaft und schwierig und ärgerlich und wie auch immer. Das geht weiter. Ja, diese Denke. Aber die andere, die ist abgeschaltet. Und das macht das manchmal so schwierig, auch das Denken, wenn so depressive Zeiten sind, Erschöpfungszeiten, da kennen wir das alle. Aber dann, wenn es wieder besser geht, dann kommt auch das positive Denken wieder zurück. Kennen Sie das, ja? Wenn man dann wieder durch ist, durch dieses Tal, geht es besser. Und noch was. Jetzt gibt es im Gehirn auch Bereiche, da können diese Stoffwechselstörungen so stark sein, zum Beispiel bei einer schweren psychischen Störung wie einer Psychose. Haben Sie das auch schon mal gehört? Psychose? Ja, wenn man eine Psychose hat oder eine Schizophrenie, haben Sie auch schon mal gehört. Erkläre ich jetzt nicht genau, was das ist, aber ich sage es mal. Wenn das vorliegt, dann gibt es hier solche Störungen in bestimmten Bereichen im Kopf. Da denkt es zum Beispiel mehr im Kopf dieses Menschen, als er denken will. Und das äußert sich dann so, dass er dann sagt, da oben ist eine Kamera. Ja? Da ist eine Kamera und die beobachtet uns alle und mich auch. Und das ist der CIA und der beobachtet genau, was ich mache. Und was sagen wir dann dem? Hallo, ja, keine Kamera. Ja? Doch, doch, da ist eine. Da sagt er, da steigen wir jetzt hoch. Da steige ich da hoch mit der Leiter und fahre mit meiner Hand im Eck herum und sage, da ist keine Kamera. Er sagt, doch, das ist eine Durchgreifkamera. In seinem Kopf sieht er die Kamera mit einem Typenschild und kann Ihnen noch die Herstellernummer sagen. Und Made in Germany. Von mir ist das auch noch. Genau. Aber sie ist nicht da. Aber in seinem Kopf ist sie da. Wisst ihr, das ist so, wie wenn Sie irgendwo was sehen und dann sagen Sie, Frau, guck mal, und die sieht nichts. Oder umgekehrt, die Frau sagt, guck mal, da ist was, und Sie gucken da hin und sagen, da ist nichts. Schwierig manchmal. Aber da produziert das Gehirn Vorstellungen, man hört Stimmen und solche Sachen, da wird es dann richtig schwierig. Hier braucht es medizinische Hilfe, ja, psychiatrische Hilfe, ist ja logisch. Und Gottlob, und dann gibt es diese Hilfe. Und jetzt möchte ich noch einen Bereich sagen, wo auch das, was ich nachher noch sage, wie man damit umgehen kann, mit schweren Gedanken, wo man wissen muss, man muss zum Arzt gehen. Das kann man nicht einfach so wegkriegen. Das sind Zwangsgedanken. Das ist jetzt nicht eine Schizophrenie oder eine Psychose oder so etwas, sondern eine Zwangsgedanken sind zum Beispiel eine Form von Angststörung. Und da schießt einem plötzlich ein Gedanke in den Kopf, peinlicher Gedanke, ein schwieriger Gedanke zum Beispiel, bring deine Freundin um, erledige sie, bring deine Freundin um. Kann einer Frau passieren mit 65, 70 Jahren zum Beispiel im Alter, sie ist im Garten draußen, denkt an nichts Böses, freut sich, ist Christin, lebt fröhlich mit Gott und plötzlich bring deine Freundin um, wünsche ihr den Tod, bring sie um, hau sie tot, hau deine Freundin tot. Und was macht die Frau jetzt? Na, die tut es natürlich nicht. Aber was tut sie? Sie erschrickt. Über was? Über sich. Wie sie sowas denken kann. Und welchen Befehl gibt sie sich sofort? Hör auf damit. Und wisst ihr, was jetzt passiert? Jetzt denkt es weiter. Sie kann diesen Gedanken nicht stoppen. Sondern dieser Gedanke ist in ihrem Hirn aktiv. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Und dann klingt es wie von allein wieder ab. Und plötzlich kann es am Abend nochmal kommen. Oder am anderen Tag. Ich habe junge Leute erlebt mit 18, 19 Jahren, die daran erkrankt sind. Ich habe alte Menschen erlebt, die daran erkrankt sind. Und heute weiß man genau wieder im Kopf, wo das ist. Das ist der Nucleus caudatus innen in diesem limbischen System. Und da ist ein Stoffwechselproblem. Und da kann man jetzt entweder therapeutisch durch Gesprächsführung helfen oder mit Medikamenten helfen. Also da braucht dann fachkundige Hilfe, wenn man so etwas erlebt. Da helfen dann diese Maßnahmen, die ich jetzt gleich weiter sage, auch nichts. Und dann, wenn Paulus sagt, denk von Christus her, da kann es sein, da brauche ich auch Unterstützung aus der Schöpfung mit Medikamenten und so weiter, damit das aufhört. Ja? Weil das ist objektiv in dem Organ Gehirn eine Störung. Das muss ich einfach an der Stelle sagen. Nicht, dass Sie denken, aber wenn ich das anwende, was Sie sagen, funktioniert bei mir nicht. Ja, geht nicht, weil ja dann eine weitergehendere Problematik da ist. Was sehen Sie?
Teil einer Weltkarte.
Teil einer Weltkarte. Sie sagen die Kuh. Was sehen Sie? wenn Sie mit Ihrem Partner hier sind heute Abend, tauschen Sie mal aus, was er sieht und was Sie sehen. Oder mit dem Nachbarn, tauschen Sie sich mal aus, was Sie sehen. Und was sehen Sie? Ein Kopf. Von was von Kopf? Links ist ein Kopf. Okay, links in der Ecke. Okay. Was sehen Sie da hinten? Sie sitzen weiter weg. Nichts.
Katze hinter einem Gitter.
Eine Katze hinter einem Gitter. Oder ein Hund. Okay, und hier? Bitte? Nochmal. Sie sehen eine Kuh, die nach links schaut. Also ich kann Ihnen sagen, wenn Sie jetzt noch eine halbe Stunde auf dieses Bild schauen, Sie glauben nicht, was Sie noch alles sehen können. Und Sie können sich trefflich miteinander angeregt unterhalten. Sagen wir mal so, was der eine sieht und was der andere sieht. Und das kann Ihre Gedanken beflügeln, weil Sie sehen ja das eine. Und dann sagt der andere, nee, ich sehe was ganz anderes. Und dann ist ja die Frage, wer hat jetzt recht? Und jetzt sind Sie aber davon überzeugt, Sie sehen was ganz Bestimmtes. Und der andere sagt, nein, das ist es nicht, das ist was anderes. Was beginnt jetzt langsam? Jetzt gibt es langsam knisternde Atmosphäre. Wenn das in einer Ehe passiert zum Beispiel, oder in einem Mitarbeiterkreis, oder im wie heißt es bei euch? Sonst heißt es Kirchengemeinderat, wie heißt es bei euch?
Kirchenvorstand.
Im Kirchenvorstand, da gibt es so unterschiedliche Perspektiven. Kennen Sie das auch?
Sie wählen
meine. Sie meinen, ich gibt es nochmal ganz andere Perspektiven. Okay. Das ist so. Jeder hat so seine Sicht. Und jetzt muss ich Ihnen da etwas sagen. Wenn Sie ganz fest davon überzeugt sind, dass nur Sie es richtig sehen, sind Sie vorsichtig. Wissen Sie, Sie glauben immer, dass Sie recht haben. Vielleicht haben Sie sogar oft recht. Das erlebe ich ja bei meiner Frau. Meistens hat sie recht. Das ist richtig blöd. Aber nochmal, sind Sie vorsichtig, wenn Sie denken, Sie haben recht. Ich löse das jetzt auf, was das ist. Und wenn Sie das jetzt nur einmal sehen, hat Ihr Hirn es für den Rest Ihres Lebens gelernt, was das ist. Es geht ganz schnell. Da verändere ich jetzt schon was in Ihrem Hirn. Da gibt es synaptische Verbindungen ganz schnell. Schauen Sie mal. Jetzt. Wer sieht jetzt mehr? Was sehen Sie jetzt? Hinten. Was sehen Sie jetzt? Bitte? Eine Kuh. Also es ist definitiv eine Kuh, denn diese Kuh hat auch ein Euter. Siehst du das Euterwesen, Susanne? Siehst du auch den Rest der Kuh? Also den Kopf und so? Noch nicht. Du arbeitest, weil das mit Ihnen.
Das sind Ihre Augen, das ist Ihre Schnauze, das sind Ihre Ohren.
Sehen Sie die Kuh? Jetzt zerbricht, gell? Das ist die Kuh. Ja. Und was sehen Sie jetzt? Ja, jetzt sehen wir die Kuh. Ja. Wenn es uns gelungen ist, mal die Perspektive zu verändern, den Kontext zu sehen, allein schon den Kontext, verstehen Sie, dann stellt sich die Sache schon mal wieder ganz anders dar. Wie oft sind wir dabei, dass wir uns mit unseren Gedanken deshalb plagen, weil wir den Kontext nicht sehen. Und dann sagen wir, es kann gar nicht sein. Ich gebe Ihnen mal eine interessante Beobachtung, eine biblische Beobachtung. Es gibt viele Bibeltexte, die eine Meinung zu dem Thema haben, hat man vor der Ehe Sex, ja oder nein? Da gibt es Bibeltexte. Jetzt muss man aber sich mal Folgendes klar machen. Kontext. In der Antike, wann wurden die Menschen geschlechtsreif in der Antike? Bitte?
12.
Früh, mit 12?
Das war durch die Klaue ganz früh.
Nein. Die wurden mit 18 und 19 geschlechtsreif. Da war die Pubertät. Ich kam jetzt schon Aufsatz. Kennen Sie theologischen Beiträge? Jetzt in der Dezembernummer hat es ein Kollege aus Dortmund veröffentlicht. Mit 18, 19, Mädchen vielleicht etwas früher, wurde die Geschlechtsreife erreicht. Wann wurde die geistige Reife erreicht in der Antike? Mit 13, mit 12 und 13 Jahren. Religiöse Mündigkeit, der 12-jährige Jesus im Tempel, dieses Bar Mitzwa-Fest, ja. Also, so war das in der Antike. Und wenn man jetzt die Geschlechtsreife erreicht hat, was hat man dann gemacht?
Ein Geist eingeschaltet.
Nein. Geist eingeschaltet. Die hatten schon vorher Geist. Was haben die gemacht? Die haben geheiratet. Die haben 2-3 Monate später, nachdem das durch war mit der Pubertät, das ging da relativ fix, das weiß man aus manchen Texten, haben 2 Familien miteinander geheiratet. Und dann war Sex in der Ehe gut aufgehoben. Wann erreichen die Menschen heute ihre Geschlechtsreife? 11, 12, 13 Jahre. Und dann haben die voll ausgebildete Sexualität. Die sind zeugungsfähig, die sind gebärfähig. Schon mit 13, 14 Jahren kann man Kinder gebären. Wann erreicht man heute die geistige Reife? Da leben viele Eltern in großer Hoffnung. Die Gesellschaft billigt heute jungen Menschen die geistige Reife zu, wenn sie ihr eigenes Geld verdienen und auf eigenen Füßen stehen. Partiell beim Erreichen des Führerscheins. Ja. Merken Sie was? Wir haben einen ganz anderen Kontext heute. Heute müssen Menschen mit ihrer Sexualität leben, schon mit 12 Jahren, bis, und dann wird durchschnittlich geheiratet bei uns, 30. Mit 30, das durchschnittliche Heiratsalter, hat man so lange ausgeformte Sexualität, aber noch keine Ehe. Alles nicht so einfach. Ich sage jetzt keine Lösung, ja, da machen wir noch separate Tage. Am letzten Samstag habe ich den ganzen Tag drüber gemacht, Umgang mit schwierigen ethischen Themen in den Gemeinden. Und da war das eines dieser Themen. Schauen Sie, das ist so schwierig, wenn man glaubt, die genau richtige Perspektive zu haben. Da kann man arg daneben liegen. Ist es okay, wenn ich Sie da ein bisschen verunsichere? Ja? Wenn Sie meinen, so wie Sie sehen, sei es allein richtig, sind Sie vorsichtig. Denken Sie mal an die Kuh. Auch jetzt kann man sich dann trefflich streiten, ja, kennen Sie ja diese Dinge, Parallelen, oder sind das krumme Linien, ja, und wir wissen, dass es sind Parallelen, auch wenn unser Hirn uns etwas anderes vormacht, ja, diese Linien sind definitiv ganz parallel. Oder hier, welche Seite des Balkens ist heller und welche ist dunkler? Links ist es heller und rechts dunkler. Ja? Denkt man. Ja? Das macht wieder unser Hirn mit uns. Wenn Sie das abdecken, ja, wenn Sie das ausdrucken und abdecken, dann sehen Sie, dass der Balken exakt gleich hell ist, von links bis rechts. Aber veränderte Kontraste, veränderte Helligkeiten machen andere Wirkung. Und wenn Ihnen jemand etwas erzählt und Sie entsetzen sich, dann machen Sie sich mal auf den Weg, Ihre Gedanken weit zu machen. Um mal zu sehen, was ist der Kontext? Wo ist der andere? Warum denkt er so? Wie kommt er da drauf? Und das ist ja der Weg, wo wir vorhin schon gehört haben, wo man dann ganz viel lernen kann. Beispielsweise auch in einem solchen Seminar, wie wir es vorhaben, wo man dann seine Denke weiten kann, den Kontext besser wahrnimmt und dann kann man Menschen oft viel, viel besser verstehen. Das haben wir schon gehabt. Jetzt, unsere Gedanken lösen unmittelbar Gefühle aus, in aller Regel. Gefühle, das haben wir ja schon gehabt. Ja. Ich bin mal bei einem Frauentreffen eingeladen gewesen, es waren etwa 500 Frauen. Da gibt es eine Selbsthilfegruppenarbeit in Baden-Württemberg, die heißt Frauen nach Krebs. Und wir hatten ein Jahrestreffen in Pforzheim, das ist also eine schwäbische, ja, kleinere Stadt. Und da gibt es ein Hotel und so, und die haben in der Tiefgarage ihre Parkflächen drin. Und ich habe da eingeparkt, also ich habe es versucht. Die haben aber diese Parkbuchten so eng gemacht, dass ich selber mindestens 2-3 Mal rangieren musste, bis ich da halbwegs ordentlich reinkam. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. So, und das Thema war die Macht der Gedanken. Da habe ich einfach mal die Frauen gefragt, sagen Sie mal, was haben Sie denn heute Morgen schon gedacht bei dem Versuch, da unten einzuparken? Ich sage es Ihnen, da kamen Tiervergleiche, noch und nöcher. Eine Frau, die saß ganz hinten, die sagte, was habe ich da gedacht? Ganz einfach, zum Glück sieht er es nicht. Das ist interessant. Und je nachdem, wie jetzt diese Frauen dieses Einparken bewertet haben, haben sie sich gefühlt. Ja? So zum Beispiel ist die diebische Freude dieser Frau, jetzt hat er es nicht gesehen. Ah, ja, Ratte. Ja. Aber auch, wie kannst du wieder so blöd sein? Ja? Dein Vater hat ja schon gesagt, du kannst nicht Autofahren. Da siehst du es wieder. Was für Gefühle sind das, die dann kommen? Geht nach unten, ja, aber welche? Ja, das sind negative Gefühle, das sind resignative Gefühle, zum Beispiel. Wir haben es in der Hand. Hier mal so, nur dass wir mal wissen, in welche Breite Gefühle gehen. Da gibt es Zuneigungsgefühle, Liebe, Sympathie, Mitgefühl, Stolz, Hoffnung, Sehnen, Überraschung, Schreck ist auch ein Zuneigungsgefühl. Das kennen Sie auch. Was sich liebt, neckt sich. Kennen Sie das? Das Sprichwort, ja? Und deshalb, wenn man sich so neckt, schafft das Zuneigung. Und Sie gucken doch so, das habe ich mal bei meinem Enkel probiert. Da kam der in mein Arbeitszimmer rein, gewatschelt, so über die Treppe, da war er vielleicht so 3 Jahre alt. Und habe mir gedacht, ich mache mal heute eins auf Beziehung. Und gehe ganz schnell hinter die Tür. Und wie er dann durch die offene Tür reinkommt, springe ich hinter der Tür vor und mach so. Bah! Der arme Knabe, der stand so da. Und dann sagte er, nochmal. Woher kommt das? Das kommt daher, dass er eine Form von Necken, ja, oder Erschrecken. Ja. Der erschrak, er meint, er müsste sterben, und wenn sieht er, Opa. Ja. Und das ist dann wieder positiv. Und deshalb wollte er das Gefühl gerade nochmal haben. Ja. Also Zuneigungsgefühl. Es gibt aber auch Ableigungsgefühle. Ekel, Abscheu, Verachtung, Ärger, Wut. Ja, das sind lauter Ableigungsgefühle. Zorn, Angst, Hass, Eifersucht, Neid. Wenn Ihnen zum Beispiel jemand relativ aggressiv daherkommt, also angenommen, ich wäre jetzt ein Referent und hätte einen leicht aggressiven Ton. Ja, soll ich es mal ein bisschen vormachen? Ja, dann können Sie mal mir berichten, welche Gefühle ich Ihnen auslöse. Okay? Also ich hoffe, Sie haben das jetzt kapiert, wie das mit Ihren Gedanken ist. Denn wissen Sie, Sie sind selber schuld, wenn Sie hier ständig negative Gefühle haben. Ist es klar? Bitte? Ekelpaket, sagt ihr zu mir. Boah, so schnell ging das. Ja, welche Gefühle habe ich ausgelöst? Negativ. Abneigung. Weil ich einen relativ aggressiven Unterton hatte. Und sofort passiert das. Ja. Dann gibt es aber auch andere, zum Beispiel Gefühle des Wohlbefindens. Das sind Lustgefühle, Genusserleben, Freude, Zufriedenheit, Erleichterung, Entspanntheit, Glück. Auch die hängen wieder vielfach von unseren Gedanken ab. Das können wir steuern, welche Gefühle wir denken, ob wir uns wohlbefinden. Und dann Gefühle des Unbehagens kennen wir auch. Niedergeschlagenheit, Missmut, Trauer, Kummer, Scham, Schuldgefühle, Langeweile, Müdigkeit, Leere, Anspannung, Nervosität, Unruhe, Stress, Einsamkeitsgefühle. Wenn man einsam ist zum Beispiel. Ja, allein sein heißt nicht einsam sein. Man kann auch verheiratet sein und sehr einsam sein. Wenn zum Beispiel das Gefühl der Einsamkeit kommt, das schafft Unbehagen ohne Ende, ja, in mir innen drin. Und dann will ich das ändern. Aber vielfach kommen diese Einsamkeitsgefühle aufgrund meines Denkens und meiner Bewertung der Situation, in der ich bin. Kann ich steuern? Schauen wir noch. Also, so verschiedene gibt es. Und jetzt gibt es noch körperorientierte Gefühle. Diese Gefühle entstehen aufgrund einer körperlichen Reaktion und beeinflussen mein Denken. Ja, für den anderen ist es so, mein Denken beeinflusst diese Gefühle. Diese da beeinflussen mein Denken. Also wenn ich Hunger habe, was mache ich dann? Da finde ich immer was zu essen. Ja, dann suche ich und finde ich. Durstgefühle, genauso. Dann will ich nur noch wissen, wo gibt es was zum Trinken. Bitte?
Wann kommt meine Frau?
Wann kommt meine Frau zum Beispiel? Genau, ich habe Durst. Wann bedient sie mich? Ich frage oft, wenn meine Frau kommt. Ja, sie kommt nicht immer, wenn ich denke. Müdigkeitsgefühle. Wenn ich zum Beispiel so einen Vortrag halte, jetzt heute Abend muss ich jetzt nicht heimfahren, da nach Stuttgart, das ja, geht ja gar nicht so körperlich für mich, zumindest nicht mehr. Früher ging es noch, aber jetzt geht es nicht mehr. Heute müssen wir nur noch mal in Hamburg wieder fahren. Aber wenn Müdigkeit kommt, abends um 11 auf der Autobahn, da habe ich nur noch ein Denken. Wo ist das nächste, die nächste Übernachtungsmöglichkeit? Ja, weil ich werde zu einer Gefahr für andere in meinem Auto. Sexualität. Auch das ist ein Körpergefühl und schafft in mir bestimmte Gedanken und Fantasien. Da geht das Testosteron hoch, ja, dann kriegt man Bock sozusagen und dann regt es die Fantasie an, dann hat man Lust. Ein Körpergefühl. Schmerzgefühle. Vor kurzem hatte ich so eine Zahnwurzelresektion, kennen Sie vielleicht auch, ja? Da oben drin, oh, diese Tage vorher mit den Zahnschmerzen, das war schon haarig. Da tut man sich schwer, sich zu konzentrieren, weil diese Schmerzen binden mein Denken. Und jetzt hängt das alles ineinander zusammen. Da haben wir eine Situation, wir nehmen die wahr. Wir bewerten diese Situation, das löst in uns Gefühle aus und diese Gefühle leiten uns zu einem bestimmten Handeln an und das wird wieder zurückgekoppelt und je nachdem verhalte ich mich dann. Die Aussage hier heißt, viele Gefühle des Menschen hängen von den Gedanken und Bewertungen der jeweiligen Situation ab. Beispiel Hannover, da gibt es Straßenbahn und was weiß ich was alles. Stellen Sie sich vor, Sie stehen in der Straßenbahn, Raschauer, halten sich irgendwo fest, so mit einer Stange oder oben, und wie Sie da so stehen und sich festhalten, und fährt die Straßenbahn los, und jetzt ruckelt sie so. Kennen Sie das so? Wo will sie jetzt hin? Bremst sie oder fährt sie? Und sie kommen so ein bisschen ins Wanken und plötzlich kriegen sie einen Riesenschlag da hinten rein. Das tut richtig weh. Was ist Ihr erster Gedanke? Was ist das denn? Sie denken?
Wer war das?
Wer war das? Das ist schon eine Steigerung. Ja. Nehmen wir mal das Beispiel. Wer war das? Was für ein Gefühl haben Sie jetzt?
Hier kommt der Gefühl. Wer war das? Das ist Ihr Gedanke, ein Gefühl, ein Wut, wie Sie verhalten
und zurückschlagen.
Sie sind auf jeden Fall bereit, ums Leben zu kämpfen. Dann hängen Sie da, Sie spüren den Schmerz, den Schlag. Sie haben jetzt durch die Bewertung Wutgefühle. Ihre linke Hand, die noch frei ist, ballt sich schon zur Faust. Ja? Und jetzt gehen Sie mal Kontroll gucken. Ja? Sie wenden sich um und Sie sehen einen Blinden. Ihr erster Gedanke jetzt?
Aufbruch.
Faust auf, hatte sich eigentlich hier unten schon handeln. Was war Ihre Bewertung? Sie sehen jetzt plötzlich, also es tut immer noch. Schwäbisch sagen wir saumäßig weh. Ja? So, und jetzt sehen Sie den, was ist Ihr Gedanke? Ja, das ist das Gefühl. So vorkommt
das Gedanke. Hat er nicht mit Absicht gemacht.
Keine Absicht. Das ist die Folge. Ja. Mitleid, dieses Gefühl entsteht erst aufgrund einer neuen Wahrnehmung und einer neuen Bewertung. Und da kann ich so führen. Also irgendwie so ein, da huscht so ein Gedanke durch den Kopf und da löst sofort ein anderes Gefühl aus. Mitleidsgefühle. Ich will dem sogar helfen. Und jetzt verwandelt sich ihr Verhalten so. Sie hängen noch da, ja? Es tut immer noch mordsmäßig weh, gerade war es eine Faust. Sie sehen den Blinden da hinten, die Faust geht auf, sie wenden sich ihm zu und fragen, oh, kann ich Ihnen nachher vielleicht raushelfen? So schnell ändert sich das. Wenn jetzt nicht so krankhafte Themen im Raum sind bei einem Menschen, kann man relativ zügig seine Gefühle verändern. Wie? Wo muss ich ansetzen? An den Gedanken und an den Bewertungen. Wie bewerte ich? Stellen Sie mal vor, Sie sind verheiratet. Und Ihr tiefer Eindruck von Ihrem Partner ist, das ist ein Schlampe. Wenn der heimkommt, was macht er als erstes? Der zieht seine Schuhe aus, ohne sie aufzuknüpfen, und pfeffert sie einfach irgendwo dahin. Sie müssen ihm aus der Küche natürlich gleich zurufen, ja logisch. Bitte Schuhe ordentlich hinstellen, Kinder müssen sie auch ordentlich hinstellen. Dann legt er immer sein Jackett übers Geländer und hängt sein Jackett nicht auf. Kennt ihr das? So ein Schlapper. Und wenn der abends dann so ab 20 Uhr zur Tagesschau sich niederlässt, dann hat er immer die Tageszeitung in der Hand. Und dann sortiert er die Tageszeitung, hier ist immer der allgemeine Teil, dann kommt der Lokalteil, dann kommt der Sportteil und dann kommt der, was weiß ich, von Teil und nochmal ein Teil. Frühjahr, Schluss. Und dann zum 8:30 kommt die erste Phase, wo er so ganz so Müdigkeitsbewegungen zeigt. Kennt ihr das? Da nimmt er das völlig unkoordiniert in die Hand, die Zeitungsteile. Ja. Sie vermischen sich. Dann ermahnen sie ihn zum ersten Mal, geht doch ins Bett. Ja, macht er nicht. So um 9 wird er nochmal relativ wach. Aber dann holt ihn um 8:45 die Möglichkeit je ein. Und immer dann zieht er seine Socken aus und schabt diese Socken unter den Sessel. Kraft Ihrer Beziehungsmacht, die Sie haben, ja, schicken Sie ihn jetzt ins Bett. Übrigens, wissen Sie, was der seinem Freund von Ihnen erzählt? Der sagt, du glaubst es nicht, aber die Feldwebel bei der Bundeswehr waren besser. So, und jetzt haben Sie es in der Hand am anderen Morgen bei der Aufräumaktion. Mit welchen Gedanken Sie da dran gehen? Wenn Sie das Wohnzimmer jetzt betreten und die Zeitung sehen, ja, wie könnten Sie das jetzt bewerten? Positiv. Er hat sich gebildet. Bitte? Er sorgt für genügend Schlaf. Okay. Schauen Sie, jetzt kann man da sogar versuchen, positiv das zu bewerten. Aber wisst ihr, wo die Nagelprobe kommt? Immer dann, wenn man die Socken unterm Sessel findet. Ja? Dann schauen Sie, wenn Sie das jetzt hinbrächten, neue Bewertung, dass Sie sagen, ich schnuppere daran ein wenig, heute Abend kommt er wieder, mein Schatz. Dann geht es Ihnen anders. Das ist eine Karikatur, verstehen Sie? Und das zeigt sozusagen einerseits, wie schlicht es möglich wäre, aber wie es andererseits auch manchmal recht schwer fällt, in seinem Kopf umzuswitchen. Und deshalb kommt jetzt eine Botschaft an Sie. Man kann seine Gefühle ändern. Man kann die Situationen neu bewerten. Das geht alles. Aber das braucht Übung, Übung, Übung. Das muss man nachhaltig üben. Jetzt kommt noch mal was. In der Regel probiert man es einmal. Vielleicht auch zweimal. Und dann? Geht nicht. Wir lassen es. Ja? Zum Beispiel, ich wiege, was schätzen Sie, wie viel ich wiege? Nochmal, also, ich habe überhaupt kein Problem mit meinem Körpergewicht. Ja? Also, ich habe schon Probleme, aber was schätzen Sie? Wie viel wiege ich? 80? 100? 100? Ich kann es Ihnen exakt sagen. Gestern früh, nach dem Klo und Splitterwagen. 111,7 Kilo. Mich hat schier von der Waage runtergehauen. Das ist ein Winterspeck. Jetzt trage ich ihn an mir. Das ist aber die Frage, wie werde ich ihn los? Jetzt habe ich mir schon x-mal überlegt, was ich da alles tun könnte. Ich habe schon gefastet. Ich habe schon versucht, weniger zu essen. Es nützt nichts. Jetzt habe ich eine Schulkameradin, von der habe ich einen Flyer gekriegt. Die macht Coaching, Gesundheitscoaching. Jetzt nähere ich mich einer Realität an. Ich habe es jetzt angerufen und gesagt, Uta, hallo, ich habe einen Flyer von dir. Ja, toll, soll ich mal erklären, was ich mache? Was interessiert dich? Ich sage, die Frage ist gar nicht für mich. Ich frage jetzt mal für mögliche Fragen, die ich zu dir schicken könnte. Aber ja, wann kommt? Schau doch mal an, meine Praxis. Das fantasiere ich schon. Ja? Was passiert, wenn ich sage, ich brauche es? Und dann sagt sie, weißt du, ich mache das immer so. Die erste Stunde ist umsonst. Und dann müssen die entwickeln, was sie brauchen und wie sie sich verändern in ihrem Bewegen und Ernähren. Und ich denke, oh, ich will doch jetzt einfach nur sagen, es doch, wie es geht. Nein, eigentlich will ich sprech irgendwas zu mir und ich werde dünner. Und meiner Frau habe ich gesagt, du Frau, ich glaube, ich brauche wirklich einen Personal Coach, der mich jeden Tag durch den Wald jagt. Das macht die aber auch nicht. Ich weiß genau, was sie zu mir sagen wird. Was sagt die zu mir? Wenn du es willst, lauf. Ja. Und wer muss machen? Ich. Ich kann meiner Frau die Schuld nicht geben. Ich kann niemandem die Schuld geben. Wer ist verantwortlich? Nur ich. Also, ich muss jetzt einfach nur anders denken und alles anders bewerten. Es ist nicht einfach. Spüren Sie es? Aber die Botschaft heißt, es ist möglich. Es ist dann möglich, wenn ich genügend Leidensdruck habe. Also der Blick auf die Waage, 111,7, das war für mich jetzt Leidensdruck. Also bis heute zumindest hält es noch an. Und dann, ja, dann kommt die Nagelprobe. Mache ich es jetzt, mache ich es nicht. Und das hängt jetzt hier oben wieder in meinem Kopf. Nur da. Wie ich das jetzt bewerte, wie ernst ich das nehme, wie konsequent ich das mache und wie ich dann ins Üben, Üben, Üben komme.
Wenn ich zufrieden bin,
dann essen Sie getrost weiter. So viel Sie wollen. Sie müssen es nicht. Sie müssen gar nichts ändern. Ja. Ich sage ja, man braucht Leidensdruck. Ja. Bei mir ist der Leidensdruck jetzt angekommen, wenn ich meine Socken anziehe. Ja. Dann fällt mir es jetzt immer schwer, diese Kugel hier so zu überwinden in der Beuge, damit ich das noch schaffe. Nicht von der Beweglichkeit, ja, da geht es noch, aber da gibt es Hindernis. Da denke ich, hallo, ich kann mich doch nicht zum Socken anziehen, hinsetzen. Ich bin doch erst, wer bin ich eigentlich? 55 Jahre alt. Ich kann doch jetzt nicht schon hinsitzen und im Sitzen meine Socken anziehen. Ist nicht so schlimm? Hallo, ich bin Bauernsohn, ich will noch Beinefeld, ich will noch schaffen. Ja? Ich nehme Sie einfach mal hinein in ein Live-Beispiel, das ich jetzt gerade selber bin. denn ich weiß ganz genau, solche Selbstgespräche führen Sie an beliebigen anderen Stellen selber. An Ihren Themen. Zum Beispiel, wie schaffe ich es endlich, die Klappe zu halten? Nicht zu viel ständig den anderen zutexten. Ist auch ein Riesenthema. Und. Da hat jeder jetzt sein Thema. Ich sage Ihnen, es geht. Aber es braucht Bedingungen. Zum Beispiel das. Wenn es da schwierige Gedanken gibt, schwierige Selbstgespräche, dann muss ich sie identifizieren. Ich muss prüfen, sind sie denn realistisch? Und wenn ich jetzt weiß, ich habe 111,7 Kilo, dann weiß ich definitiv, das sagt mir mein Verstand, Junge, das mit dem Blutdruck wird jetzt langsam kritisch.
Ja?
Oh, denken Sie, das ist alles euer Stress. Dann sagt mir das mein Verstand. Jetzt muss ich das prüfen. Ja? Und wenn ich jetzt in mir den Gedanken sage, komm, bist du ein Bauernsohn, du hast schon immer hart gearbeitet, das sind deine Knochen, die das Gewicht machen. Selbst die Leute hier haben sich völlig verschätzt. Ja? 100. Also, wo ist das Problem? Was, und jetzt, was passiert jetzt? Jetzt besänftige ich mich durch Selbstgespräche. Ja, durch Selbstgespräche. Und das muss ich jetzt aber in der Realität prüfen. Jetzt kann ich sagen, okay, 111 Kilo, kein Problem. Doch, es ist ein Problem. Für mich ist das ein Problem, was meine Gefäße anlangt und was meine Gesundheit betrifft. Das ist jetzt blöd. Jetzt sind das auch realistische Gedanken. Ja. Jetzt muss ich die falschen Gedanken also als irreal bekämpfen. Jetzt kann man überlegen, wir haben die geprüften Gedanken entwickelt. Ja, natürlich kommen sie irgendwo her. Immer wenn es darum geht, dass ich mich verändere, da fallen mir ganz viele tolle Gedanken ein, dass ich es nicht muss. Sich verändern, das ist wirklich anstrengend. Ja. Aber ich muss, wie es hier steht, eine Entscheidung treffen. Da komme ich nicht drum rum. Will ich diesen Gedanken wirklich denken? Und dann muss ich entsprechend dieser Entscheidung handeln. Also den Termin mit meiner Schulkameradin habe ich jetzt gemacht. In ihrer Praxis. Ich habe ihr nur noch nicht gesagt, dass es um mich geht. Noch kann ich aussteigen. Aber ich ringe gerade mit mir. Ich mache es richtig. Das plagt mich ohne Ende. Denn wenn ich sage, es geht um mich, dann sitze ich ja in der Falle. Dann muss ich es ja tun. Sonst verliere ich ja mein Gesicht. Ja, das ist meine Heimatstadt. Ich bin in meiner Heimatstadt Stadtrat. Stellen Sie mal vor, die erzählt anderen, der will da sein Gewicht runterkriegen. Und dann mal als Stadtrat kriegt er es hin. Das ist eine Blamage. Bitte?
Sie hat ihn erst mal gefragt.
Mein Papa. Ja? Sie haben auch so Ihre Gedanken?
Ja.
Da müssen wir zusammenhalten, wissen Sie? So, und wenn ich mich entscheide, dass ich jetzt wirklich in die andere Richtung denke und wenn ich Verantwortung jetzt für mein Verhalten übernehme, dann heißt es, ich übernehme Verantwortung für meine Gedanken und damit für meine Gefühle und damit für mein Verhalten. Wenn ich das jetzt mache, dann muss ich das konsequent machen. Jetzt kommt das Üben, Üben, Üben. Dann muss ich zum Beispiel solche Gedanken stoppen oder sie einfach kommen und gehen lassen und sagen, Hungergefühle gehen auch wieder. Ja? Oder es ist auch schlechtes Wetter, aber Bewegung tut ja gut. Dann muss ich das kommen lassen und gehen lassen. Und dann eben die neuen Gedanken mit einem positiven Ergebnis verbinden. Aber jetzt nicht mit Essen. Ja. Sondern dann mit etwas anderem. Etwas, das mich belohnt und so weiter. Es geht zum Beispiel so, Gedankenstopp. Haben wir schon längst in der Bibel, zwar Predigtext am letzten Sonntag. Haben Sie den auch gehabt? Oder was anderes? Nein, ich habe eine Andacht gehalten. Das war nicht Predigtext, ich habe eine Andacht gehalten. Und da kam das Wort auch vor. Das war eine Andacht, sorry. Ich bin arm und elend. Das denkt dieser Beter, David. Wissen Sie, wenn man den ganzen Tag das so denkt, wie geht es einem abends? Ja, ich sage es immer so. Mindestens arm und elend. Mindestens. Und was macht jetzt der Beter? Und das liegt in der hebräischen Sprachform, das ist der Parallelismus Membrorum, und hier ein antithetischer Parallelismus Membrorum. Und jetzt hält er sich eine Gegenrede. Ich bin arm und elend. Stopp, Junge, stopp. Der Herr aber sorgt für mich. Wie oft muss ich das machen? Jedes Mal, wenn das in Gedanke kommt. Nicht immer wieder. Jedes Mal dagegen halt. Das ist anstrengend. In der ersten Phase ist das ein richtiger Kampf. Aber wissen Sie, wie das Gott eingerichtet hat in Ihrem Kopf und in meinem Kopf? Wenn es uns gelingt, das einen zweiten Tag durchzuhalten, einen dritten Tag, wenn es uns gelingt, das 4 Wochen durchzuhalten, dann merken wir schon, wie die ersten Effekte kommen und die Frequenz dieser schwierigen Gedanken zurückgeht. Und wenn es uns gelingt, das 8 Wochen durchzuhalten, 12 Wochen durchzuhalten, dann haben wir das Gefühl, wie konnte ich überhaupt jemals anders denken als jetzt so. Aber das braucht dranbleiben, Nachhaltigkeit, Konsequenz, dranbleiben, sonst geht es nicht. Ist das nachvollziehbar für Sie?
Nein.
Aber geht nicht. Wer sagt nein?
Nein, habe ich nicht verstanden.
Haben Sie nicht verstanden?
Nein.
Ich erkläre es nochmal. Wenn Sie probieren, Ihre Bluse neu zuzuknöpfen, ja, statt, was weiß ich, von oben nach unten, von unten nach oben, dann, oder ich mein Hemd anders zuknöpfen will. Wissen Sie, was da passiert? Ich nehme mir das fest vor. Bis jetzt mache ich es von oben nach unten, zukünftig will ich es jetzt von unten nach oben machen. Tag 1, was mache ich da? Ich knöpfe es ganz normal zu, wie ich es mir vornehme, ja? Nämlich von unten nach oben. Tag 2, na logisch, ich will es ja umlaufen. Ich knöpfe von unten nach oben zu. Tag 3, Sie haben etwas verschlafen, sind in Gedanken schon woanders. Wie knöpfen Sie zu? Von oben nach unten. Sie ertappen sich, wie Sie gerade von oben nach unten wollen, gucken auf die Uhr, wägen ab, doch komm, bleib dran, du willst umlaufen. Also Sie machen nochmal auf und fangen unten an, von unten nach oben. Was ist von Tag 4? Tag 4. Sie haben nicht verschlafen, Sie sind rechtzeitig aufgestanden, aber es treibt Sie innerlich was um. Sie sind mit Gedanken woanders. Sie haben tatsächlich von oben nach unten zugeknöpft. Und wie Sie es fertig haben, merken Sie es, Mist, du wolltest doch anders machen. Aber was machen Sie jetzt? Sie sagen, morgen wieder. Tag 5. Sie nehmen sich das vor. Es gelingt tatsächlich, Sie knöpfen von unten nach oben zu. Tag 6. Sie knöpfen wieder zu, aber Sie verheddern sich, weil Sie jetzt gerade nicht mehr wissen, geht es von oben nach unten oder von unten nach oben? Und dann kommt so ein Gedanke wie, warum soll ich das eigentlich ändern? Doch unnötig. Ja. Was machen Sie am Tag 7? Sie machen es so wie immer. Tag 8? Wie immer. Tag 9? Wie immer. Wenn man etwas verändern will, dann muss man seinem Gehirn die Chance geben, ich habe die Nervenverbindungen gezeigt, neue synaptische Bahnen zu bauen und neue Verknüpfungen im Hirn herzustellen. Und das geht nicht durch eine Entscheidung allein. Das geht nur durch Entscheidung, durch Üben, Üben, Üben und durch positive neue Erfahrungen. So geht's. Anders hat es Gott nicht eingerichtet. Es ist für mich kein Problem zu glauben, dass Gott über Nacht ein Wunder tun kann und mein Hirn neu programmiert. Habe ich kein Denkproblem, kein Glaubensproblem damit. Aber ich beobachte mir und an vielen anderen, dass Gott diesen Weg relativ selten wählt. Sondern dass er von uns abverlangt, dass wir ins Geschirr uns stellen. Ja? Und das tun und Verantwortung übernehmen für uns. Wir werden auch reifen, wachsen und sich verändern. Und dann kann es so gehen. Ja? Dann kommt so ein Grübelgedanken, das habe ich nicht verdient. Stopp, nimm es lieber an. Wenn das der Gedanke ist, ja, dann halte ich den jetzt dagegen. Das sind sozusagen dann meine Sätze, so wie in dem Psalm das vorkommt, mit diesem antithetischen Parallelismus, so mache ich es jetzt vor. Gibt es ein wunderschönes Gedicht bei Dietrich Bonhoeffer, ist im Gesangbuch drin, müsste auch hier im Gesangbuch drin sein. Also im EKG-Teil ist das drin, kennen Sie wahrscheinlich. Und da habe ich genau dieses Strukturprinzip für sich gefunden, ja, für sich, als er in diesem Gefängnis war und er einfach ohne Wissen war, geht es gut aus oder werde ich umgebracht. In mir ist es finster. Aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam. Aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig. Aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig. Aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit. Aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht. Aber du weißt den Weg für mich. Gott, zu dir rufe ich. Ist das nachvollziehbar für Sie, was ich meine? Also ganz gezielt etwas dagegen halten. Muss ich mal eine kleine nette Geschichte erzählen, so zum Schluss hin. Habe ich erlebt. Ich war auf einer Versammlung und da gab es Zeugnisse. So christliche Versammlung mit Zeugnissen. Und da waren merkwürdigerweise nicht junge Leute, die Zeugnisse gaben, sondern ältere Leute. Und einer erzählte, der war Bauer, und er erzählte, wie sie auf einer Konferenz waren. Konferenz, so christliches Treffen irgendwo, und sind jetzt als Bauersleute, haben sie Vertretung organisiert für die Kühe im Stall. Und dann sind sie da hunderte von Kilometern hingefahren, am Freitagnacht noch, um dann den Samstag, den ganzen Sonntag dort zu sein, und sind am Sonntag um 17 Uhr oder 18 Uhr von dort wieder aufgebrochen, wieder zurückgereist, kamen nachts um Mitternacht wieder an. Und wann beginnt der Alltag für einen Bauern? Am Montagmorgen, spätestens um 5, im Sommer sogar 4:30. Und dann arbeiten die den Stall durch und dann gibt es, bei uns heißt es Feschbar. Kennen Sie das? Feschbar. So das Frühstück, 7:30, 8:00. Und wie fühlte sich dieser Bauer Montagmorgens nach diesem Wochenende? Sackmüd. Und dann hat er erzählt. Und wisst ihr, dann habe ich gedacht, heute fragst halt deine Frau, was man heute schafft. Dann frage ich meine Frau, was sollen wir denn heute arbeiten? Wisst ihr, was die gesagt hat? Die sagte, Mann, heute gehen wir Steine lesen. Das ist auf der Schwäbischen Alb. Im Frühjahr muss man dann dicken Steine von Hand von den Äckern runternehmen und wegfahren, sonst kann man nichts anbauen, nichts einsehen, Steine lesen. Wisst ihr, was Steine lesen heißt? Das heißt Kreuzweh. Da habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Denn eigentlich wollte er ja seiner Frau sagen, Frau, heute arbeiten wir nichts. Ja? Und die sagt, Steine lesen. Und dann fiel mir ein, was mir ein alter Bruder gesagt hat. Bruder, hat er gesagt, wenn es im Leben schwer wird, dann halte ein Lied dagegen. Was habe ich gemacht? Dann bin ich singend mit einem Traktor und einem Wagen rausgefahren. Und ich habe den ganzen Tag Steine gelesen. Aber ich bin singend mit dem Traktor und dem Wagen wieder heimgefahren. Und mit Kreuzweh. So, dann habe ich eine Predigt gehabt und dann habe ich diese Geschichte in der Predigt erzählt. Und an dem Sonntag war eine Taufamilie da. Und da gab es einen Täufling und ein 5-jähriges Geschwisterkind. Und dieses 5-jährige Kind hat meine Predigt total verstanden. Und vor allem diese Geschichte. Die Mutter, 14 Tage später, schreibt mir eine Postkarte. Und die fängt so an. Sehr geehrter Herr Pfarrer, also ganz amtlich. Wissen Sie eigentlich, was Sie in meiner Familie angerichtet haben? Da denke ich, oh, was habe ich jetzt gemacht? Ja? Immer wenn es mir nicht gut geht, kommt mein kleiner Sohn und sagt zu mir, Mama, jetzt musst du ein Lied dagegen halten. Der hat es also voll verstanden und richtig eingeordnet. Es ist also einfach. Frage ich, ob wir es tun. Wenn Sie Mühe haben, fragen Sie ja die Herrschaften da vorne oder jemand anderes. Die unterstützen Sie, ganz cool. Ja? Kriegen Sie Unterstützung, dass da was passiert, dass sich was verändert bei Ihnen. Aber Sie müssen es auch wollen. Aber dann gibt es Schöpfungswege, wie es gelingt. Ist es soweit nachvollziehbar für Sie? Schauen Sie. Und wir haben vorhin gesagt, wir planen auch so ein Seelsorge-Seminar. Da lernt man, wie der Mensch tickt. Das lernt man da. wie verhalten sich Gedanken und Gefühle zueinander? Aber auch, wie höre ich einem Menschen so zu, dass er mir erzählt? Das ist nicht das Zuhören, das man bei Männern daheim praktiziert. Ja? Die Frau erzählt alles, immer, und er sagt gar nichts, aber er hört auch nicht zu. Ja? Das ist nicht gemeint. Sondern aktives Zuhören, wie geht das? Kann man lernen? Oder zum Beispiel, wie hängen Medikamente, psychische Störungen zusammen? Wie kann man da helfen? Wie geht man vor bei solchen psychischen Störungen? Kriegt man Info? Oder wie sorgt man für sich selber? Wie kann man so mit sich selber umgehen, dass man viel Stress in seinem Leben überlebt? Gut überlebt. Das sind alles solche Themen, wie tickt der Mensch? Und das ist ein Punkt, wo wir sie begeistern wollen, ja, wenn sie Interesse haben, dass sie für sich hier weitere Kenntnisse gewinnen, für sich selber, für die Begegnung mit anderen und womöglich auch in seelsorgerlichen Gesprächen, egal wo. Ich habe heute wieder eine Mail gekriegt, da ist ein Geschäftsführer einer Firma. Und dieser Geschäftsführer ist Christ. Und er hat in seiner Gemeinde ein Grundlagenseminar, so wie wir es vorhaben, organisiert. Und nahm selber daran teil. Und jetzt traf ich ihn wieder, weil er irgendwas machen will in seiner Firma mit mir, wo ich da irgendwie die Leute da vor den Mann bringen soll. Und dann sagte er mir in diesem Vorgespräch, Herr Faeser, jetzt habe ich schon manche Fortbildung gemacht in meinem Job als Geschäftsführer und Eigentümer dieser Firma. Der hat so 190 Leute etwa beschäftigt. Aber das hat mir am meisten gebracht. Dass ich meinen Mitarbeitern zuhören kann. Dass ich sie verstehe und weiß, warum sie so ticken. Also es ist ein Wissen, das ist Lebenswissen, weisheitliches Wissen, welches taugt, sich selber und andere besser zu verstehen. Da wollte ich jetzt einfach auch nochmal drauf hinweisen. So, und jetzt wäre ich eigentlich fertig. Wie waren wir denn? Das ist ja schon Zeit noch.